Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Anfang November sollte am Bauhaus die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet spielen.
Trägerin der Programmhoheit über das Bauhaus und seine Bühne ist dessen Direktorin.
Ja, ich nehme die Kritik sehr ernst, dass wir uns gesellschaftspolitisch stärker engagieren müssen.
Zu glauben, dass Bauhaus unpolitisch sei, ist historisch einfach nicht richtig.
Über Musikgeschmack, da lässt sich bekanntermaßen streiten. Darüber, warum das Bauhaus der Band abgesagt hat, aber auch.
Wir hatten ja im Wesentlichen zwei Gründe, das Konzert abzusagen.
Wenn sie der Auffassung ist, dass eine von Dritten gewünschte Veranstaltung auf der Bühne mit den Grundsätzen des Bauhauses unvereinbar sei, darf sie auch Nein sagen.
Tja. Darf sie auch Nein sagen? Die Bauhausdirektorin aus Dessau, muss das Bauhaus Haltung zeigen an dieser Stelle nach der Absage des Konzerts der Band Feine Sahne Fischfilet? Ja oder nein? Die Frage heute auch hier bei Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Ich bin Christine Watti.
Und ich bin Katrin Rönicke. Hallo.
Und für die Antwort auf diese Frage haben wir verschiedene kleinere und größere Reisen unternommen. Ich war in Dessau im Bauhaus und habe mit Leuten dort gesprochen, die im Bauhaus arbeiten, die sich auf dem Campus der Uni oder der Hochschule nebenan bewegen, um rauszufinden, was die eigentlich denken, während in der ganzen Feuilleton-Kulturwelt diese Riesendebatte geführt wird.
Und während du dich hast rumführen lassen, war ich sozusagen genau mitten in dieser Feuilleton-Kulturwelt, wo offizielle Statements abgegeben werden, nämlich auf der Pressekonferenz im Kino International hier in Berlin.
Das war tatsächlich parallel und wir werden erzählen, wie unterschiedlich vielleicht da die Haltungen sind auf allen Seiten. Und das passiert hier in diesem Podcast. Außerdem haben wir uns mit Erik Spiekermann verabredet.
Wenn das linke Leute machen würden, dann wäre es ein Affront mit der deutschen Nationalhymne auf dem Podest. Und das Podest von mir ist noch rot anstreichen. Weiß ich was dann. Möchte mal sehen, was diese blöden Säcke im Rathaus dagegen sagen könnten. Können sie nämlich nicht.
Der ist Typograf, hat auch mit dem Bauhaus gearbeitet und hat ziemlich visionäre Ideen für die Antwort auf die Frage, wie man eigentlich heutzutage Haltung zeigt, ob man es muss oder nicht als Kulturort und warum Ironie eventuell hilft. Bevor wir all das tun, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen auf die Vorgeschichte schauen, dessen, was hier gerade so diskutiert wird. Das Ganze ging los mit der Absage des Bauhauses Dessau eines Konzerts, was im Bauhaus Dessau stattfinden sollte. Ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet. Das ist eine linke Punkband.
Es ging los! Es ging los!
Gebucht hatte diese Band das ZDF, weil es im Bauhaus regelmäßig eine Veranstaltung hat, die ZDF at Bauhaus heißt, bei der Bands auftreten. Feine Sahne Fischfilet ist eine Band, die immer mal wieder diskutiert wird, weil die, glaube ich, 2009 einen Song rausgebracht haben, der dazu geführt hat, dass sie im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern auftauchten, mehrere Male. Von dem Song haben sie sich mittlerweile distanziert. Die rechten Menschen in Sachsen-Anhalt oder auch woher auch immer sie kamen, die haben aber auf dieses Konzert folgendermaßen reagiert. Sie haben sich zusammengeschlossen, haben gewettert gegen dieses Konzert und haben angekündigt, dass sie sich dann treffen würden am Abend des Konzertes vor dem Bauhaus. Die rechten Menschen habe ich natürlich jetzt total albern ausgedrückt. Ich meine natürlich die Rechtsradikale, die sich da vereinigen wollten. Und das hat dazu geführt, dass das Bauhaus Dessau gesagt hat, wir machen da nicht mit. Wir möchten gerne unser Hausrecht in Anspruch nehmen. Wir sagen dieses Konzert ab. Und haben aber das mit einer seltsamen Begründung getan. Sie haben sich in der Begründung, in der Pressemitteilung auf ihre Tradition berufen und sich als quasi unpolitischen oder neutralen Ort beschrieben. Das ist die Zusammenfassung.
Aber wie unpolitisch ist denn dieser Ort jetzt wirklich? Genau das wollten wir wissen und genau deswegen bist du, Christine, einfach mal hingefahren.
Ja, einfach mal. Das ist ganz gut gesagt, denn es war einigermaßen kompliziert, nicht die Anreise, sondern überhaupt jemanden zu treffen in Dessau im Bauhaus, der gerade irgendwas sagen will, weil die natürlich wegen dieser ganzen Situation einigermaßen angespannt waren, Presse kommt und ich will auch gar nicht meine eigene Haltung dann sagen. Ich kann sie ein bisschen rumführen durchs Haus. Das war dann die Information, die ich von Thomas Altmann bekommen habe. Das ist ein freier Mitarbeiter des Hauses, der eben regelmäßig Besuchergruppen durchs Haus führt und der tatsächlich so ein freundlicher Typ, weiß ich nicht, mittleren Alters ist und die Führung, die ich da mit ihm mitgemacht habe, die hat einfach so krass davon gezeugt, wie politisch das Bauhaus natürlich ist. Und das hört man auch ganz gut, wenn er allein schon die Geschichte dieses Ortes beschreibt.
Ja klar, also gestalten ist eminent politisch. Eigentlich will man hier nichts weniger als das Leben gestalten, das Leben neu bauen. Und zwar das Leben so gestalten, dass es halten kann. Also das Bauhaus entspringt eigentlich, man könnte jetzt viele Wurzeln aufzählen vom Bauhaus, ja, vom Werkbund über die Kunstgewerbereformbewegung. Eigentlich ist der Erste Weltkrieg so ein Erlebnis. Ja? Die Schützengräben im Ersten Weltkrieg, diese Verrohung des Menschen auch und dieser Zusammenbruch, Ropis selbst ist verschüttet, ja, wird also mehrmals verletzt und ich denke, er kommt aus diesem Krieg wirklich als anderer wieder heraus und da entstehen dann auch erstmal die großen Visionen. Ja. Ich will die Zukunft gestalten, ich will wirklich durch das Formen der Dinge eigentlich einen neuen Menschen, eine neue Gesellschaft formen und wenn das nicht politisch ist, dann weiß ich nicht, was politisch sein sollte.
Diese Sätze übrigens, die hat Thomas Altmann mir gesagt, im Sekretärinnenzimmer von Walter Gropius, das da noch fast originalgetreu oder zumindest nachgebildet steht. Das ist dann schon echt ein seltsamer Ort, wenn man da steht und dann 2018, 100 Jahre später, erzählt einem jemand, wie politisch der Ort ist und wie der eben damals aus der Situation heraus entstanden ist. Und das ist also diese Grundidee, neuer Mensch, neue Gesellschaft wurde damals erdacht. Das kann man alles an allen Gegenständen und Einrichtungsstücken erkennen, die da so sind. Und dann hat aber Thomas Altmann noch was gemacht, was mich echt beeindruckt hat. Wir sind dann auf diese Bühne im Bauhaus gegangen, auf der eben auch Feine Sahne Fischfilet gespielt hätte. Dahinter ist so eine Falltür. Wenn man die aufmacht, steht man in der alten Kantine des Bauhauses, wo also früher die ganzen revolutionären Studenten sich versammelt haben und neue Dinge gedacht haben. Und genau an dem Ort hat Thomas Altmann dann eben auch noch mal was über das Ende des Bauhauses zu Beginn der Nazi-Zeit erzählt.
Ich muss noch mal so ein bisschen in die Geschichte gehen. Ich kann Sie ja auch nicht gehen lassen, ohne Ihnen wenigstens die drei Bauhausdirektoren genannt zu haben. Walter Gropius, der geht 1928, dem werden hier die Verwaltungsaufgaben zu viel. Für ihn übernimmt Hannes Meyer das Direktorat. Und Meyer, der stand politisch sehr weit links. Unter Meyer hat sich das Bauhaus wirklich auch politisiert. Und Sie können sich vorstellen, in einer Zeit, da die Gesellschaft immer weiter nach rechts driftet, das Bauhaus sich immer klarer links positioniert. Jetzt gibt es hier enorme politische Spannung. Und da wollen diejenigen in der Stadt, auch die, die für das Bauhaus sind, das Bauhaus in Dessau ist eine kommunale Institution, also die Stadt hat Entscheidungsgewalt, auch diejenigen in der Stadt, die für das Bauhaus sind, sagen, naja, wir müssen Meyer entlassen, wir müssen versuchen, das Bauhaus zu entpolitisieren, vielleicht können wir die Institution damit retten, so ein Taktieren nach rechts. Das kennt man leider aus der gegenwärtigen Politik wieder zu genau. Das macht man damals. Man schmeißt 1930.
Aber da sind ja die Parallelen zu heute wirklich frappierend. Ist das was, was er wirklich jeden Tag den Leuten, die dort zu einer Führung kommen, einfach so erzählt?
Ich weiß nicht, ob er jeden Tag so deutlich auf die Parallelen in die Gegenwart verweist. Ich habe ihn auch gefragt, ob er die selber wirklich so sieht und die ihm Sorge bereiten. Da hat er natürlich gesagt, was alle Historiker sagen, man kann nicht alles eins zu eins vergleichen, aber es macht ihm Sorge, wenn er sieht, was im Bauhaus geschehen ist und wie sich die Gegenwart gerade entwickelt. Und ich fand auch noch interessant, wie diese Führung darauf reagiert, also die Führungsgruppe sozusagen darauf reagiert. Also die waren alle so einigermaßen still und aufgeräumt. Und deswegen habe ich ihn auch nochmal extra gefragt, ob denn eigentlich gerade die aktuelle Situation, jetzt in diesem Fall die Debatte um Feine Sahne Fischfilet, eigentlich auch zur Sprache kommt, ob das vielleicht thematisiert wird, während er da spricht.
Also innerhalb derer, die hier beschäftigt sind, wird das natürlich sehr hart diskutiert. Das ist klar. Die Gäste eher komischerweise seltener. Also da gibt es kaum auch von Schulklassen, die hier durchkommen, gibt es kaum Reaktionen. Ich habe das dann mal angesprochen. Und der Einzige, der darauf eingestiegen war, das war der Lehrer. Und aber die Schüler eigentlich weniger. Direkt angesprochen von Gästen, das hält sich wirklich in Grenzen. Also es gibt natürlich auch im Gästebuch Einträge, aber es ist wenig. Sie haben ja eben auch zur Führung gemerkt, keiner hat dieses Thema angesprochen.
Haben Sie dazu eine Haltung? Also, oder beziehungsweise hat es was mit Ihrem Verhältnis sozusagen zum Bauhaus gemacht? Natürlich, klar, Sie sind freier Mitarbeiter, Sie machen ganz fantastische Führungen hier. Aber waren Sie sowas wie enttäuscht oder haben Sie gedacht, naja, ich kenne den Laden ja von innen, ich verstehe schon, warum man eine Entscheidung so oder so trifft?
Also ich finde die Entscheidung grundsätzlich eigentlich bedauerlich, kann aber wirklich verstehen, dass man versucht, gegen die Polarisierung in der Gesellschaft eigentlich arbeiten zu wollen. Aber es gibt Situationen, an denen das nicht mehr geht und da muss ich mich eben entscheiden.
Also die eigene Haltung von Thomas Altmann, wie wir gehört haben, hier einigermaßen verhalten, trotzdem deutlich. Und das habe ich an vielen Stellen im Bauhaus gehört, dass man die Entscheidung nicht so gut findet, auch wenn man gerade nicht darüber mit allen Presseleuten sprechen möchte.
Wie ist das denn jetzt vor Ort? Ich meine, in Dessau gibt es ja auch immer noch Studentinnen und Studenten, die da irgendwie rumhängen. Hast du da jemanden treffen können?
Also ich wollte natürlich sehr gerne, die Hochschule ist ja direkt neben dem Bauhaus, was auch so eine komische Situation ergibt, das Bauhaus so als Museum, dabei war da früher das Leben, daneben die Hochschule, die sich eher so einigermaßen ruhig präsentiert hat. Die Studenten, die sagen tatsächlich gerade nichts. Die haben so ein paar Aktionen gemacht, ich konnte die zumindest nochmal rausfinden, als über ihre Sprecherin in Anführungsstrichen Brigitte Hartwig, die lehrt Kommunikationsdesign an der Hochschule und die hat zumindest mir gesagt, was die Studenten in den letzten Tagen umgetrieben haben.
Also das ging los mit Plakaten und Flyern, die plötzlich hier im Hausflur zu finden waren, wo es darum ging, also einfach nur zu sagen, Hashtag not my Bauhaus, also sich zu distanzieren von dem, was da gerade an Message rüberkommt. Und bis hin zu einem Flashmob gestern Mittag, als irgendwie ein ganzes Rudel von Studierenden unter der Bauhausbrücke stand und angefangen hat, plötzlich wild zu tanzen zu Musik von Feine Sahne Fischfilet.
Oh, das klingt aber irgendwie ganz nett, aber auch so ein bisschen zu friedlich, oder?
Ja, ich fand es, ich musste so ein bisschen grinsen und dachte, das ist so ein bisschen studentisch, das ist gemein, das zu sagen, was soll man tun? Ne? Die machen Flyer und Sachen und probieren Dinge aus. Ich fand es interessant, dass sie tatsächlich offenbar sich so zusammengeschlossen haben, dass gerade keiner mit den Medien mehr sprechen möchte. Der Sinn steht allen ganz deutlich danach und das ist vielleicht auch eine Botschaft an die Medien. Können wir uns bitte mal darauf besinnen, dass wir das irgendwie alles zusammen schaffen müssen. Wir müssen vielleicht auch aufpassen, dass wir nicht gegenseitig uns immer mehr beschimpfen und in schwierige Diskussionen verwickeln. Und das ging auch dieser Brigitte Hartwig, der Professorin, offenbar so, denn die hat am Anfang erzählt, dass sie absolut wütend war und sprachlos, als sie von der Entscheidung gehört hat. Aber das hat sich offenbar inzwischen in eine Art des Mitleids für die Führung des Bauhauses umgekehrt.
Ja, also dieses Versäumnis, das jetzt im Grunde die ganze Republik aufs Bauhaus und damit auch auf den Standort in gewisser Weise drauf basht, das macht natürlich was. Und insofern fühle ich mich jetzt eher verbunden tatsächlich zu einer Stiftung auf eine gewisse Weise, weil ich sage, wir müssen jetzt irgendwie schauen, zusammenzuhalten, als jetzt zu sagen, ja, und ich unterschreibe dieses und jenes Statement, was jetzt von außen kommt. Und ja, also finde ich schwierig, das dann zu sowas noch zu unterzeichnen. Also ich habe gerade eher das Gefühl, wir müssen hier zusammenhalten und weniger von meiner Perspektive muss ich da jetzt auch noch drauf kloppen.
Ja, da hat man ganz deutlich, finde ich, gehört, dass da die Wut einfach schon runtergeschluckt wurde und ersetzt wurde durch so eine größere Sorge davor, dass man, wenn man da jetzt keine gemeinsame Haltung hat, man noch eine viel größere Angriffsfläche für die Rechten bietet. Das ist so der Eindruck, den ich insgesamt da in Dessau im Gespräch mit den Leuten gewonnen habe. Währenddessen warst du auf der großen Pressekonferenz in Berlin, wo die wichtigen Leute der Debatte gesprochen haben. Wie war das denn?
Ja, vielleicht kurz nochmal zum Hintergrund. Warum gab es überhaupt diese Pressekonferenz? Also 2019 ist das große Bauhausjahr, 100 Jahre Bauhaus. Und da muss man sich vorstellen, arbeiten schon diverse Leute seit 7 Jahren dran, dieses große Jahr vorzubereiten. Die Kulturstiftung des Bundes hat wirklich 17 Millionen Euro in die Hand genommen, um über 640 Veranstaltungen in ganz Deutschland auf die Beine zu stellen. Und diese Pressekonferenz war jetzt auch schon lange geplant. Also es sollte einfach vorgestellt werden, was findet alles statt in Dessau, in Weimar, in Baden-Württemberg. Also alle arbeiten noch irgendwie zusammen und alle sind so ganz gespannt gewesen. Das Goethe-Institut war dabei. Es war wirklich so eine eigentlich gute Stimmung und dann eine Woche vorher auf den letzten Metern zu diesem endlich können wir das Werk unserer Arbeit vorstellen, kommt eben diese Debatte um das Bauhaus in Dessau herein und eben um Feine Sahne Fischfilet und Grät stehen da so dazwischen. Also das ist so ein bisschen die Atmosphäre, in die ich da auch reinkam. Es gab auch Leute, die gefragt haben, naja, wenn wir jetzt diese Debatte nicht hätten, ob dann auch so viele Pressevertreter gerade hier sitzen würden? Wahrscheinlich nicht. Also muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ich hätte ja zum Beispiel auch nicht da gesessen. Und sie haben das dann aber ganz elegant gelöst. Also sie haben gesagt, okay, wir können dem jetzt nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen uns dem jetzt stellen. Sie haben dann tatsächlich auch die Claudia Perren, die ja die Direktorin des Bauhauses in Dessau ist, nicht eingeflogen, aber sie hatten sie eben da und sie hat sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten gestellt. Es gab eine Diskussionsrunde auch am Ende zwischen so verschiedenen Vertreterinnen aus diesem Bauhaus-Zirkel sozusagen, die auch versucht haben, ja, eine gemeinsame Strategie zu finden. Also auch hier hat man ganz deutlich gemerkt, wir wollen nach vorne blicken, wir wollen uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Und es waren sich auch alle sofort, also wirklich von Anfang an dieser Veranstaltung einig, unpolitisch ist das Bauhaus schon mal gar nicht. Also diese Aussage aus dem ursprünglichen Pressestatement, die wurde zurückgenommen.
Also was wir schon gemerkt haben in der Diskussion der letzten Zeit ist, dass Museen, ich vertrete die Museen der Klassikstiftung in Weimar, natürlich keineswegs im politisch freien Raum schweben, aber, und das ist uns ganz wichtig, es sind keine parteipolitischen Einrichtungen. Kultureinrichtungen sind in erster Linie für die Kultur zuständig, die immer auch mit Politik konnotiert wird.
Ja, das ist ja gut, dass diese Parteipolitik und gesellschaftspolitische Zuschreibung nochmal hier auseinandergedröselt wird. Aber wichtig ist natürlich auch, was hat denn jetzt die Direktorin vom Bauhaus Dessau erzählt, was die wahren Gründe sind für diese Absage der Band?
Genau, weil das ist ja immer noch die Frage, die sich auch vor Ort alle gestellt haben. Was ist denn jetzt der Grund? Also wie kann sie das jetzt irgendwie rechtfertigen?
Wir haben es in Dessau seit einer Weile mit rechtsradikalen Auseinandersetzungen zu tun. Ein Anlass ist zum Beispiel immer der 7. März. Das ist der Tag, in dem Dessau zerstört wurde. Und da gibt es jedes Jahr Aufmärsche Rechtsradikaler. Wir haben uns hier mit mehreren Partnern zusammengeschlossen, darunter das Theater, darunter das Netzwerk für die gelebte Demokratie. Und unsere Strategie bisher war es immer, die Rechtsextremen von den symbolträchtigen Orten der Stadt fernzuhalten. Dazu gehört das Bauhausgebäude, dazu gehören die Meisterhäuser, dazu gehört das Theater.
Kam denn in dieser Pressekonferenz irgendwas vor zum Thema Standort Dessau? Also weil das ist ja genau die Frage, die sich da den Leuten gestellt hat, die ich getroffen habe, dass die gesagt haben, wir haben auch einfach Angst, dass dieser Standort total versaut ist und irgendwann keiner mehr hinkommen will und alle denken, wir sind hier diese totale Nazi-Bude.
Auf jeden Fall ist das was eine Rolle spielt. Das merkt man einfach auch. Es stellen sich dort andere Probleme als zum Beispiel in München, Frankfurt oder Berlin. Das haben auch alle immer wieder betont. Ganz schön fand ich insbesondere das Theater wurde gerade angesprochen. Der Generalintendant des Theaters, Johannes Weigand, war auch dort auf dem Podium und hat auch mal so ein bisschen erzählt. Und er hat auch erzählt von dieser Demo, die einmal im Jahr eben wirklich stattfindet, wo da Dessau auch einfach überrannt wird, wo sich aber eben auch sofort dieses Bündnis dagegen stellt. Und dieses Bündnis hat ihn, so berichtete er dann, auch erstmal so ein bisschen überfordert.
In den Fall, den Claudia Perron beschrieben hat, geht es darum, dass wir an diesem Jahrestag eine politische Demonstration bekommen, in dem am Bahnhof eine unglaubliche Menge Leute eben anreist und dann, ich glaube, einen Trauerzug zum dritten Friedhof macht. Und es ist wirklich jedes Jahr so, dass die Bürger der Stadt Dessau die Innenstadt mit einer Menschenkette umringen, um diesen Zugweg aus ihrer Innenstadt rauszuhalten. Und das ist wichtig und richtig, selbstverständlich. Ja, man träumt ja immer davon, dass wenn die irgendwo ankommen, einfach nur alle Läden zugehen in der Stadt. Aber das funktioniert nicht und natürlich muss man sich da auch zeigen.
Man muss sich also auch zeigen, das hört man jetzt bei Johannes Weigand ganz gut raus, es macht einfach, diese Stadt macht es einfach den Kulturschaffenden auch nicht so leicht. Ja, also man muss sich nochmal ganz anders positionieren. Wegen der Nazis eben. Jetzt hat aber Frau Perren noch einen zweiten Grund gehabt.
Der zweite Grund ist der, dass ich das Risiko abwägen musste, wenn es zu einer Eskalation vor Ort führt, wenn die Rechtsextremen vor dem Bauhausgebäude sich versammeln. Mir war das Risiko der Eskalation zu hoch, was nichts mit meinem Vertrauen in die Polizei zu tun hat, sondern mit meiner Verantwortung gegenüber dem Bauhausgebäude. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, für das ich die Verantwortung trage als Direktin und Vorstand dieser Stiftung.
Und das klingt jetzt natürlich erstmal wie so eine faule Ausrede, ja? Also als ob sich Frau Perren da jetzt versuchen würde, hinter ihrem Weltkulturerbe zu verstecken. Aber es war ihr sehr wichtig, diesen Punkt auch nochmal ein bisschen plastischer zu machen für all diejenigen, die da rumsaßen, die jetzt nicht ein Kulturerbe beschützen müssen.
Also ich will es vielleicht auch mal in der Runde sagen, weil es vielleicht nicht jeder weiß, was das bedeutet. In einem UNESCO-Weltkulturerbe ist jede Türklinke heilig. Ja? Wir müssen sozusagen jede Ecke, jede Kante, jeden Putzaustausch mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen. Es darf nichts verändert werden. Wir haben eine ganz große Verantwortung.
Ich finde es Wahnsinn, diese Begründung. Also man kann natürlich, wenn man das so hört, Claudia Perren überhaupt gar keinen Vorwurf Vorwurf machen, aber dieser Struktur möglicherweise schon, dass so ein lebendiger Ort unter diesem Label UNESCO-Weltkulturerbe quasi nur noch mit Samthandschuhen anzufassen ist, oder?
Das ist genau das Problem. Und natürlich das zweite Problem, was sofort damit aufgemacht wird, ist, sobald eine Band jetzt auftreten sollte in diesem Bauhaus, und man muss ja auch sagen, diese Konzerte gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, das hat eine gewisse Tradition, sobald jetzt wieder eine Band ankommt, die aus irgendwelchen Gründen den Rechten und den Nazis nicht schmeckt, können die halt sagen, gut, okay, dann mobilisieren wir im Netz dagegen, dann organisieren wir wieder den Mob und schon hat Frau Pern Angst und wird das Konzert absagen. Das heißt, diese Tür, die sie aufgemacht hat, führt dazu, dass die Rechten und die Nazis jetzt eine Macht gegen sie in der Hand haben. Und auf dieses Problem hat Frau Pern einfach noch keine Antwort.
Wir würden jetzt vorbereiten, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu haben. Wir haben ja auch mit dem Bauhausmuseum nachher einen Ort in der Mitte der Stadt, der ja diesen genau Situationen sehr oft auseinandergesetzt ist, der nicht UNESCO-Weltkulturerbe ist, und vielleicht gibt es da auch ganz andere neue Möglichkeiten.
Das Museum eröffnet, wenn ich es richtig erinnere, im September, richtig?
Das Museum eröffnet am 8. September 2019.
Ja, also du siehst, man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man bis zum 8. September 2019 machen soll. Und das ist genau das Problem. Das war jetzt irgendwie ganz schön viel. Wir haben jetzt super viele verschiedene Perspektiven bekommen. Fassen wir nochmal zusammen. Du warst ja in Dessau und hast die Bauhausluft direkt eingeatmet. Was hast du von dort mitgenommen?
Also in Bezug auf unsere Frage, ob das Bauhaus politisch sein muss oder Haltung zeigen sollte, auf jeden Fall. Also das ist schon der Tenor, der da irgendwie aus dem Bauhaus, aus dem Umfeld kommt, einfach weil da auch echt eine Besorgnis besteht, irgendwie vollkommen in die falsche Ecke geschickt zu werden als Standort und als Leute, die sich da irgendwie natürlich die ganze Zeit bemühen, dass sie wahrgenommen werden, dass sie da eine gute Arbeit rund ums Bauhaus machen.
Und genau das war letztendlich ja auch der Tenor auf der Pressekonferenz in Berlin, dass alle gesagt haben, wir nehmen die Sorgen ernst, wir kümmern uns darum, Kunst ist nicht unpolitisch, Kultur ist nicht unpolitisch, wir machen da was, nur was jetzt eigentlich? Also irgendwas mit Haltung, aber wie genau geht das eigentlich?
Genau wie?
Das gucken wir uns jetzt mal an.
Ja, auf der Suche nach der Antwort auf das, wie Haltung zeigt als Kulturinstitution, haben wir uns mit Erik Spiekermann verabredet. Der ist Typograf, ziemlich bekannt, hat Schriften entworfen, die heute als Klassiker gelten. Und er hat vor allem auch mit dem Bauhaus zusammengearbeitet. Und er kritisiert das Bauhaus Dessau für die aktuelle Entscheidung ziemlich. Er hat einen offenen Brief unterschrieben. Und bevor wir mit ihm darüber gesprochen haben, wie man sich denn ganz konkret jetzt als Kulturinstitution irgendwie positioniert oder auch mal Haltung zeigt, haben wir mit ihm grundsätzlich darüber gesprochen, ob denn so eine Einrichtung wie das Bauhaus Dessau, das ja einigermaßen museal daherkommt, ob es sich wirklich überhaupt haltungsmäßig zeigen muss.
Also gerade Gestalter, ich bin ja selber einer, wie Sie gerade gesagt haben. Also wir gestalten ja Gegenstände für den geistigen Gebrauch, nicht nur für den optischen. Das heißt, wir beeinflussen Meinungen, also ob ich jetzt Zeitschriften, Zeitungen gestalte oder in meinem Fall die ZDF-Nachrichten irgendwann. Also wir sind ja in der Öffentlichkeit, also was wir gestalten, wird konsumiert. Das heißt, es hat ja auch einen kleinen Einfluss. Ich will nicht sagen, dass es alles ist, aber eine schlecht gestaltete Mitteilung kommuniziert eben schlechter als eine gut gestaltete. Also wir haben Einfluss. Und wenn man Einfluss hat, hat man Verantwortung, logischerweise. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache das mal so gegen Geld und es interessiert mich nicht, was damit passiert. Also ich würde ja auch für gewisse Auftraggeber nicht arbeiten, weil sie mir ethisch nicht gefallen. Haltung ist ganz, ganz wichtig. Und am Bauhaus, ich meine, das haben die Nazis zugemacht. Also das alleine würde ja schon fast reichen, sozusagen als Gegenbeweis, dass man so eine Institution nicht ignorieren kann, die sich selber nicht ignorieren kann. Es ist unbestritten, dass man Haltung zeigen muss. Es war nicht nur Gestalter, jeder muss Haltung zeigen.
Jetzt ist die Frage, wird das Bauhaus vielleicht gerade so ein bisschen auch instrumentalisiert? Das ist was ich auf der Pressekonferenz immer wieder gehört habe, dass jetzt Rechte versuchen, eben solche symbolträchtigen Orte oder Institutionen auch zu vereinnahmen für ihre Debatte und dort das auszuführen. Würden Sie das auch so sehen?
Naja, das war ja der Anlass der ganzen Aktion. Das haben ja zwei, darf man das im Radio sagen, Weicheier, sich nicht getraut, dieses Konzert von einer harmlosen Band, also die wirklich keinem was zuleide tun kann. Im schlimmsten Fall ist es nur Musik und auch nur Wörter. Die haben einfach im Voraus einen Gehorsam gesagt, ehe es da Schwierigkeiten gibt, ehe da irgendwie eine Diskussion in Gang kommt, sagen wir lieber nein, dann kann es nicht anti-rechts und nicht anti-links, sondern wir gehen der ganzen Diskussion aus dem Wege. Und das ist von rechts wie von links eben einfach so ein Duckmäusertum. Das ist immer fatal, in diesem Falle ganz besonders. Und vielleicht ist damit, ich glaube nicht absichtlich, aber damit ist sicherlich dieses Bauhaus instrumentalisiert. Wie es natürlich auch von anderer Seite instrumentalisiert ist, natürlich klar. Es ist ja weltweit, besonders je weiter man kommt, desto mehr ein Symbol für die 20er Jahre, für das kreative Nicht-Nazi-Deutschland.
Ich hänge noch so ein bisschen an dem Satz, den Sie vorhin gesagt haben, dass natürlich Gestalter in diesem Fall sind, sie auch einer Haltung zeigen müssen, weil sie die öffentliche Meinung beeinflussen, weil sie Dinge herstellen, die konsumiert werden. Ich habe gar nicht in erster Linie so an das Bauhaus gedacht, als ich diese Frage gestellt habe, sondern habe darüber nachgedacht, ob das Bauhaus quasi als Institution, die jetzt schon fast museal daherkommt, man kann da durchgehen, man kann sich anschauen, was Gropius und all die anderen damals gedacht haben. Als diese Institution muss es da auch Haltung zeigen? Also das heißt, als Kulturinstitution oder Kulturüberbleibsel, die es ja eben auch ist.
Na, das Bauhaus ist zwar das Gebäude, was wir jetzt kennen, oder es sind ja mehrere Gebäude, aber wir reden jetzt gerade von Dessau, wo es ab 25 war. Aber das Bauhaus war ja eigentlich, wieder die heutige Meinung, eine Idee, kein Stil. Das ist ein Stil daraus geworden. Also ich kriege selber immer Aufträge, weil ich so ein bisschen reduziert arbeite. Mach mal was im Bauhaus, gerade von Amerikanern. Das heißt, mache ich einen roten Balken rein und stelle eine Zeile schief und schon habe ich im Bauhaus gearbeitet, was natürlich nicht geht. Es war eine Idee damals, das wissen wir ja, Handwerk und Kunst zu vereinen und Gegenstände zu gestalten und zu produzieren, die sich jeder Mann, jeder Frau leisten kann. Das war die Idee. Und diese Idee stimmt immer noch, dass gute Gegenstände für jedermann erschwinglich sein sollten. Das ist doch eine Idee, die kann doch heute, würde IKEA unterschreiben, vielleicht sogar Aldi, vielleicht auch noch andere auch. Und die Idee ist ja nicht verkehrt.
Wie empfinden Sie denn die Stimmung jetzt in dem Bauhaus? Ist es museal oder ist da noch was davon zu spüren, auch wenn man da gerade mit jungen Leuten ist und so weiter, weil man ist, wenn man vor Ort ist, total fasziniert von dem, was da vor 100 Jahren ins Leben gerufen wurde?
Also mir gab es, oder ich war ja auch lange nicht mehr da und bei allen anderen Besuchern auch, wir waren ja mit der amerikanischen Truppe da, es gibt diese zwei Effekte. Der eine ist, man sieht das Gebäude und waren wir auch an einem wunderbaren sonnigen Tag, wo der Schriftzug so alle 10 Minuten sich ändert, dieser Vertikale da, der ist ja auch so geplant gewesen, da gibt es auch Beweise
also
dafür.
Bauhaus.
Ja, untereinander steht, was man eigentlich nicht lesen kann, mit den symmetrischen Buchstaben. Und das ändert sich mit dem Sonnenstand. Der Schatten hat ein ganz eigenes Leben. Ist wahnsinnig faszinierend. Also alle sind erstmal gerade betroffen, dass es noch viel schöner ist, als wir es kennen. Wir kennen das alles nur aus der Reproduktion. Sitzen, stehen da vor uns, sagen, eine wahnsinnig tolle Anlage. Dann geht man rein und dann ist unten eine Cafeteria und es laufen Besucher rum und sagt sich, wir haben es alle gesagt, warum ist ja eigentlich keine Schule mehr? Mhm. Die Schule ist ja einen Block weiter, wie wir wissen, die Hochschule Anhalt. Das Bauhaus ist ein Museum und könnte wunderbar morgen wieder funktionieren. Die Räume sind ja alle da, die Stühle sind da, die Möbel sind da. Man kann die Lampen anschalten, aber es wird nicht als lebende Institution genutzt, weil man vielleicht Angst hat, dass die Studenten die Wände beschmieren oder irgendwas. Ich verstehe es nicht. Ich finde das ein großes Versagen. Soll es ein bisschen kaputt gehen? Das kann man ja wieder streichen hinterher. Aber dass es nicht als lebendiges Gebäude genutzt wird, finde ich erstaunlich.
Ja, und jetzt bräuchte man eigentlich doch gerade so einen Ort, ne?
Ja, na gerade deswegen. Ja. Und selbst wenn man sagt, man macht da vielleicht nur eine Masterklasse rein, also nicht mit 400 Leuten, vielleicht nur mit 50 Leuten, also irgendwas Gehobenes. Es finden ja auch Klassen statt, meistens von Ausländern, die dafür bezahlen müssen. Aber dass es keine staatliche Institution ist, an der gelehrt wird, im Geiste von damals, unter der Idee von damals, finde ich ein unglaubliches Versagen. Das versteht kein Mensch. Das sollen uns mal die Herren da erklären.
Aber dieses, wir benutzen es nicht, wir trauen es uns nicht zu, das zu benutzen, ist das nicht vielleicht auch ein Teil des Problems? Ich habe die Leiterin des Bauhauses in Dessau gehört, wie sie gesagt hat, naja, der Hauptgrund, dass wir dieses Konzert abgesagt haben, ist eigentlich, ich habe hier die Verantwortung für ein Kulturerbe und ich habe mich in der Risikoabwägung entschieden, das kann ich nicht zulassen, dass jetzt hier dann die Nazis aufmarschieren. Ich habe Angst vor der Eskalation.
Ich kann das verstehen, wenn ich Beamter wäre und so einen Job hätte wie die Dame, die ansonsten ganz reizend und oberkompetent übrigens ist. In dieser Situation kann ich das nachvollziehen, weil es der Himmel, ob wir alle Helden gewesen wären. Also weiß der immer, ob ich im Widerstand gewesen bin, das wissen wir ja nicht. Das kann ich gut nachvollziehen, aber der Fehler ist ja nicht bei ihr, der ist ja institutionell. Warum ist das nicht sowieso eine Schule mit dem Risiko, wie gesagt, dass man ein bisschen was reparieren muss? Das, die ganze Welt versteht das nicht, warum es da keine Nachfolgeinstitution gibt. Das ist eben die Feigheit. Es ist ja einfacher, ein Museum zu betreiben als eine lebendige Schule, weil es da nämlich Konflikte gibt.
Also Schluss mit der Feigheit, macht endlich aus dem Museum wieder eine Schule. Das ist die schöne Spiekermannsche Utopie, mit der wir, glaube ich, beide sehr, sehr viel anfangen konnten. Aber es ist halt auch eine Utopie, ne?
Ja, und vor allem, ja genau, es ist eine Utopie. Aber das Tolle ist ja an Erik Spiekermann in diesem Fall, dass der noch dazu auch so ein paar konkrete Maßnahmen mit in seinem Typografenköfferchen dabei hatte, die vielleicht auch Leuten helfen, die noch nicht wissen, wie man bis September 2019 sich haltungsmäßig so positioniert.
Wenn ich Student in der Schule wäre, wüsste ich, dass ich sehr viele solche amüsanten Aktionen morgen durchführen würde. Ich hoffe auch, dass das passiert. Also nicht die Bauhäuser, sondern eben die Studenten der Hochschule Anhalt. Denn die haben nichts zu verlieren. Die können kommunizieren, das lernen sie ja gerade. Sie lernen gerade, ihre Meinung zu gestalten, Schrift zu verschriftlichen. Ich würde wirklich jetzt zum Beispiel das Thema Musik da thematisieren und lustige Sachen machen. Und nichts, wo keiner was gegen sagen kann. Wie gesagt, wenn wir Haydn Kaiserquartett aufführen, da kann keiner was gegen sagen. Aber wenn man das jetzt machen würde, wenn das linke Leute machen würden, dann wäre es ein Affront mit der deutschen Nationalhymne, die von Haydn ja nicht so gedacht war, auf dem Podest und das Podest von mir ist noch rot anstreichen. Ich weiß nicht, was da Transparente hinterhängen. Da möchte ich mal sehen, was diese blöden Säcke im Rathaus dagegen sagen könnten. Können sie nämlich nicht. Und jeder würde es merken. Ironie ist immer noch die beste Waffe. Obwohl sie nur was für Erwachsene ist, wie Tucholsky schon schreibt.
Daran hat uns Erik Spiekermann erinnert, den wir hier im Podcast zu Gast hatten und der eigentlich jetzt so ein bisschen so unsere Frage vom Anfang mit dem Thema Ironie abschließt, was ich ganz interessant finde, dass wir von der Politik bei der Ironie gelandet sind.
Das Erfrischende an ihm, finde ich, ist einfach auch, dass er überhaupt nicht in diesen Institutionen und diese Verpflichtungen denkt, sondern so ein bisschen out of the box kommt und einfach mal ganz andere Vorschläge macht. So einfach können es sich manche in der Debatte natürlich nicht machen. Ne? Die einen müssen ihr Kulturerbe schützen, die anderen müssen vielleicht um ihr Amt bangen. Also da gibt es ja schon noch so ein paar Zusammenhänge. Und ich glaube, wenn ich eins in dieser Arbeit und in dieser Auseinandersetzung jetzt gemerkt habe, dann, ich habe eigentlich an keiner Stelle irgendjemanden getroffen, der es sich leicht macht.
Das stimmt, das ist mir auch so gegangen. Also ganz im Gegenteil, ich habe auch viele Leute getroffen, genau, die sich es nicht leicht machen und die betroffen sind, was ja manchmal, wenn es in Richtung Besorgnis geht, auch ein nerviges Gefühl ist, aber eher so eine Betroffenheit, dass man so merkt, man immerhin werden diese ganzen Debatten geführt und es gibt eine Aufmerksamkeit auf solche Entwicklungen und so. Die Frage ist halt wirklich, wie man innerhalb dieser Strukturen, in denen alle sind, gut rauskommt, um auch wirklich mal konkrete nächste Schritte zu machen. Also irgendwas zu entwickeln, irgendwas zu finden, neue Allianzen zu bündeln, spontaner zu reagieren. Da bin ich noch nicht so sicher, ob das klappt.
Das ist die spannende Frage. Ich meine, einig sind sich alle darin, Haltung ist wichtig und wir müssen irgendwie politisch sein. Wir sind politisch, wir sind es jetzt schon, wir können uns davor auch nicht drücken. Insofern würde ich sagen, die Fundamentalkritik, die das Bauhaus ja abbekommen hat, es hätte keine Haltung, die stimmt so nicht.
Ganz meine Meinung.
Ganz meine Haltung.
Ganz meine Haltung. Hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt? Es ist viel länger als die ersten beiden Folgen von Lakonisch Elegant.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, irgendwie ist jede Folge anders.
Das stimmt. Also deswegen mal der Ruf nach außen, wenn euch was formatmäßig auffällt und ihr was beitragen möchtet, eine Kritik habt oder auch vielleicht sogar mal ein Lob, dann könnt ihr uns schreiben.
Wir experimentieren hier nämlich immer noch ganz schön rum. Das hört man bestimmt auch. Wir gucken gerade, was so funktioniert, was nicht so gut für uns funktioniert. Diese Kulturwelt ist ja auch einfach irre komplex.
Und es reden alle immer so viel.
Ja, also gebt uns doch mal ein bisschen Feedback, wie ihr das so findet, was ihr gut findet, was gut funktioniert für euch und was nicht so gut funktioniert. Wir freuen uns auch natürlich über Bewertungen in den üblichen Portalen bei Spotify oder bei iTunes, weil das macht es anderen Leuten ja auch ein bisschen leichter, uns zu finden.
Ach so, und uns erreichen kann man unter lakonischelegant@deutschlandradio.de. Das war's für heute. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ich spreche lebhaft, das kann man sagen. Aber in meinem Alter muss man lebhaft sprechen, sonst schläft man ein und ist plötzlich tot. Ja, das wollen wir nicht passieren.
Nee, vor allem nicht jetzt bitte, Herr Spiekermann. Das geht jetzt auf keinen Fall.
Ich schwöre, ich überlebe bis um 18.30 Uhr, da bin ich nämlich verabredet.